Zwar ist es bis zur möglichen Einführung des digitalen Euros noch etwas Zeit. Er soll 2029 kommen. Doch der Gesetzesentwurf, der gerade zwischen EU-Parlament und EU-Rat verhandelt wird, hat es in sich. Unser digitales Geld könnte zu einem steuerbaren Instrument werden. Programmierbar, zweckgebunden und mit möglichem Ablaufdatum. Sparen würde so erschwert, ja vielleicht sogar unmöglich gemacht. Dazu kommt die geplante Annahmepflicht, bei der Händler nicht mehr entscheiden dürfen, was sie annehmen. Bargeld würde verdrängt und jede Zahlung ließe sich zentral nachverfolgen und beeinflussen. Das klingt erstmal düster. Ich glaube jedoch nicht, dass all diese Risiken in dieser Form Realität werden. Vieles davon wirkt heute bedrohlicher, als es am Ende sein muss. Und genau deshalb möchte ich das heute nüchtern einordnen und gleichzeitig die harten Gegenargumente auf den Tisch legen. Und dafür habe ich einen besonderen Gast eingeladen, der viele Gefahren drastischer einschätzt als ich. Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Viele von euch kennen ihn von YouTube, wo sein Kanal Kettner Edelmetalle mit fast 500.000 Abonnenten zum erfolgreichsten deutschsprachigen Finanz- und Edelmetallkanal avanciert ist. Dominik kämpft für finanzielle Selbstbestimmung und warnt vor zentralisierten Risiken wie dem digitalen Euro. Im Oktober diesen Jahres ist sein Buch »Der digitale Euro – Die größte Enteignung der Geschichte« erschienen. In dieser Folge sprechen wir über den Gesetzesentwurf zum digitalen Euro. Als Edelmetallkollegen diskutieren wir aus zwei unterschiedlichen Perspektiven und ich stelle ihm Fragen, die woanders noch nicht gefallen sind. Welche der Gefahren sind tatsächlich real und welche entstehen nur durch Interpretation? Was steckt eigentlich hinter der Panik rund um programmierbares Geld wirklich? Wo liegt der Unterschied zwischen berechtigter Wachsamkeit und unnötiger Angst? Und vor allem, wo liegen die Chancen einer digitalen Währung, die niemand anspricht, weil alle lieber über Schreckensszenarien reden? Herzlich willkommen, lieber Dominik.
Ja, vielen Dank für diese Einladung zu deinem Podcast. Ronny, schön, dass wir es jetzt mal geschafft haben.
Ja, das war schon länger angekündigt und wir haben es uns immer wieder vorgenommen, aber irgendwie hat es nicht hingehauen. Aber jetzt, kurz vor Weihnachten, haben wir es dann geschafft. Lieber Dominik, uns verbindet eine langjährige Freundschaft. Ich habe dich und deinen Vater Jürgen kennengelernt, als du gerade aus der Schule kamst und ihr euch erstmals in Richtung Gold orientiert habt. Was ging damals bei euch vor und wie hat die Begegnung mit Gold euer Leben verändert?
Das ist eine schöne Einleitung. Ich erinnere mich sehr, sehr gut an unser Kennenlernen, an ein Abendessen zu dritt in einem verlassenen Restaurant, wo wir, glaube ich, die einzigen übrig gebliebenen waren, die dann noch philosophiert haben, wo meine Reise mal hingeht. Ich war da kurz vor meinem Abitur und habe dich damals gefragt, was du mir denn empfehlen würdest. Und da ging es dann darum, ob ich eventuell ein Studium anstrebe, ob ich direkt in die Selbstständigkeit gehe, was meine präferierte Variante war, oder das, was mein Vater mir damals angeraten hat, eine Ausbildung zu machen. Und du warst zu dem Zeitpunkt, das war um das Jahr 2008, etwas pessimistisch, was die Zukunft auch der Automobilindustrie anging. Und ich hatte aber den Namen Daimler auf den Tisch gepackt. Und ich glaube, ich erinnere mich noch gut an die These, dass es nicht so sinnvoll sei, in einem Automobilkonzern zu starten. Ich habe es dann doch gemacht, aber in einer verkürzten Variante mit, ich glaube, 1,5 Jahren, mich dann recht schnell in die Management-Ebene beziehungsweise in den Vertriebsbereich hineingearbeitet. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass du damals schon sehr, sehr laut und sehr, sehr aufmerksam auch auf das Thema Gold und Silber hingewiesen hast, was absolut frühzeitig war, wenn man mal vergleicht, wie viele Stimmen erst später aufgetreten sind. Dafür bin ich dir heute sehr dankbar, weil das war so ein Stück weit auch das, was das geebnet hat, damit ich mich mit Gold und Silber intensiver beschäftige. Habe ich so auch noch nirgendwo ausgesprochen. Und für mich war dann die Begeisterung eigentlich von Sekunde eins da. Ich glaube aber, die Begeisterung kommt vor allem bei den meisten Menschen erst, wenn sie wirklich so ein Stück Gold oder Silber in die Hand nehmen und die Verbindung gespannt wird, was denn Gold und Silber eigentlich wirklich für sie ist, was die Bedeutung ist. Und die kam bei mir Gott sei Dank recht früh. Und wie gesagt, was daraus entstanden ist, ist dann heute ein Familienunternehmen, das sehr stolz darauf ist, als Mittelständler hier fast 100 Mitarbeiter zu beschäftigen und Gold und Silber in die ganze Welt zu senden. Natürlich nicht immer ohne Kritik, wenn man sich medial auch sehr laut macht, das ist mir bewusst, aber es ist auch Teil einer Marketingstrategie, wie es die Medien ja auch schon erkannt haben.
Das gehört zum Spiel dazu, Dominik. Ich habe das ja mitbekommen, du hast selbst über Jahre direkt Gespräche auch mit Entscheidungsträgern aus der EZB, der Bankenlobby und der EU-Kommission geführt. Da sprichst du ja auch in deinem Podcast immer drüber. Was ist denn eigentlich die prägendste Erkenntnis, die du aus diesen Gesprächen über unser Geldsystem mitgenommen hast? Was kannst du uns da sagen?
Alle wissen, was auf uns zukommt. Alle wissen, dass dieses System nicht im Willen bzw. im Interesse der Bevölkerung ist, dass es trotzdem durchgesetzt wird, weil es ein Teil einer großen übergeordneten Digitalisierungsagenda ist, die eben nicht nur in Europa, sondern rund um den Globus vorangetrieben wird. Diese Agenda wurde ja schon niedergeschrieben während der Pandemie von einem, sagen wir mal, von einem Wirtschaftsforum. Ich nenne jetzt nicht den Herren, den kennen wir alle mit der Glatze, sondern es geht wirklich darum, dass diese Agenda laut propagiert wird, die Agenda 2030. In dieser ist ein Bestandteil eben, dass unsere Welt digitalisierter wird, dass sie innovativer wird, dass alles vernetzter wird und dass wir mit der Digitalisierung unseres Geldes aber auch in eine Gefahr laufen, auf die ich eben gerne hinweise, weil sie dort eben unterschlagen wird, nämlich die Gefahr, dass wir uns in einem System, das sich nicht in gesunden Spuren bewegt, sondern eher auf den Spuren eines kränkelnden Systems, anders gesagt eines Systems, das dringend das Geld der Bürger benötigt, weil es immer mehr Geld verschlingt, dass es dann auch zu einer Gefahr werden kann. Und diese Gespräche zeigen mir, es gibt viele Insider, die das wissen, die das Spiel trotzdem mitspielen, weil sie am Nabel dieses Systems hängen, weil sie dadurch finanziert werden, weil ihr Lebensunterhalt dadurch bestritten wird. Man muss so ein bisschen das schlechte Gewissen ausblenden und sich einreden, dass das Ganze etwas zum Wohle der Menschen ist, dann kann man das, glaube ich, auch mit einem guten Gewissen durchziehen. Aber wenn man ganz ehrlich ist und sieht, wie die wirtschaftliche Lage in der Europäischen Union ist, fehlt mir persönlich der Glaube, dass es zum Guten eingesetzt wird. Zumal wir, da kommen wir sicher gleich auch noch drauf, eine Sache eingestehen müssen, Ronny. Wozu brauchen wir eigentlich den digitalen Euro? Also, dass wir heute schon Geld haben, das auf unseren Bankkonten per Knopfdruck von A nach B überweisbar ist und dass das SWIFT-System etwas überholt werden muss, damit es dann vielleicht auch noch über die europäischen Grenzen hinausgeht innerhalb von Sekunden. Das wäre sicher etwas, was sich auch im aktuellen System machen ließe. Aber das System soll sich ja maßgeblich verändern, dahingehend, dass wir eine zentralisierte Einheit haben, die in Zukunft die Superbank spielt auf jedem Kontinent. Und daran hängen dann sozusagen alle Bürger. Kommen wir gleich im Detail noch drauf. Ich denke, das war jetzt mal so ein kleiner, grober Einblick.
Absolut nachvollziehbar, deine Einschätzung und deine Sorgen vor allem, die ich ja immer wieder raushöre. Man könnte ja auch meinen, dass wir Konkurrenten sind. Ich mit meiner Noble Metal Factory. Wir sind so eine kleine Edelmetall-Boutique mit persönlicher Beratung und flexiblen Sparplänen. Dein Unternehmen, dein großer Online-Handel steht für schnelles physisches Gold. Und vor allem Silber. Ich weiß ja, dass du Silber-Fan bist und das dem Gold eher vorziehen würdest. Viele Kunden nutzen tatsächlich uns beide. Also das habe ich auch schon häufiger gehört. Siehst du uns auch als Ergänzung oder sagst du, eigentlich reicht ein Goldanbieter völlig aus?
Mir hat vor 15 Jahren, als ich im Edelmetallhandel gestartet bin mit meinem Vater zusammen, jemand die Frage gestellt, ob es denn wirklich noch einen weiteren Edelmetallhändler braucht. Und die Frage finde ich sehr berechtigt, weil ich habe da mal recherchiert, wie viele Edelmetallhändler es gibt. Und dann hat er mir aber zuvor die Zahl genannt, weil er Steuerberater war, wie viele Steuerberater es in Deutschland denn gibt. Und sagte er 80, 90.000. So, ich bin dann bei meiner Zahl auf 500 bis 600 Händler gekommen. Dachte ich mir, okay, also gibt es scheinbar doch nicht zu viele. Und es gibt vor allem nicht genug mit Spezialisierungen. Jetzt hast du die Spezialisierung, dich als Boutique im Bereich der Sparplan-Angebote zu positionieren und sehr individuell und persönlich zu agieren. Unsere Spezialisierung ist es eben mit einem breiten Sortiment, also wirklich vom Anlageprodukt bis zum Sammlerprodukt, auch personalisiert, also über persönliche Berater zu agieren. Das Thema Sparplan spielt bei uns dahingehend weniger eine Rolle, weil unsere Kunden ohnehin regelmäßiger kaufen, aber ich sehe es überhaupt nicht als Konkurrenz an. Nein, ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr viel Platz im Markt, vor allem für innovative Anbieter. Und ich denke, Wettbewerb, so ist es ja schon immer, belebt das Geschäft. Also wenn ich da draußen keinen hätte oder du, an dem man sich auch mal was abschauen kann, wie er es besser macht, würden wir ja alle nicht vorankommen. Und ich glaube, wir würden hier heute auch nicht sitzen, wenn wir uns bekämpfen würden. Muss aber zugeben, dass es schon härter wird in der Branche, denn der ein oder andere, der vielleicht sich so etwas die Butter vom Brot gestohlen sieht, der wird natürlich dann auch im Ton etwas rauer. Und ich denke, das ist aber, ich sehe das sportlich, also ich bin hier komplett entspannt.
Ja gut, das ist natürlich auch deinem Erfolg geschuldet, ne? Da ruft natürlich auch Neider auf den Plan, das ist ganz klar, die das dann nicht immer so sportlich sehen, wie du das gerade beschrieben hast. Aber lass uns mal zu deinem aktuellen Buch kommen über den digitalen Euro. Du hast das ja geschrieben, auch im Vorwort liest man das, oder du richtest dich in dem Buch viel an deinen 6-jährigen Sohn Luis. Mhm. Du arbeitest dort mit sehr, sehr anschaulichen Beispielen zum Thema finanzielle Bildung. Das ist ja auch ein Thema, was mich umtreibt mit der Schule des Geldes e.V. Hat sich deiner Ansicht nach in den letzten Jahren durch diese ganzen Finanzpodcasts auf YouTube, die mittlerweile zur Verfügung stehen, etwas am finanziellen Bildungsstand in Deutschland getan? Siehst du dort einen positiven Trend?
Ich denke ja. Ich denke tatsächlich. Ich denke, das Wissen ist heute breiter gestreut und einfacher zugänglich als je zuvor. Das Problem ist die große, breit gestreute Auswahl an Qualität, oder vielleicht auch einfach an Quantität ein Stück weit zu differenzieren. Du gibst dir große Mühe dabei, das Ganze auch sehr sachlich und sehr visuell aufzubereiten. Das tun wir ebenfalls. Aber jemand, der eben noch am Anfang seiner finanziellen Bildung steht und sich überhaupt mit den Themen zum ersten Mal beschäftigt, vielleicht auch noch nie investiert hat, der wird sich sicher sehr schwer tun, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und das ist eigentlich sozusagen die Krux an der Geschichte. Also das Wissen ist tiefer und breiter denn je, freier und kostenlos und auch in einem Umfang erhältlich, wie es in der Geschichte zuvor noch nie gab. Aber die Kunst ist eben heute zu differenzieren, wer ist vertrauenswürdig, wer ist glaubwürdig und wen muss ich ein Stück weit aus meiner engeren Auswahl der Informationsquellen aussortieren. Ich schaue mir tatsächlich auch Gegenmeinungen zu allem an. Ich schaue mir auch Gegenmeinungen zu meiner Meinung an. Ich glaube, nur dadurch bildet sich auch oder dadurch reift etwas. Und um deine Frage ganz kurz zu beantworten, die ja lautete, ob das heute breit gestreute Angebot, das zur Verfügung steht, am Bildungsstand etwas verändert hat. In der jungen Generation nehme ich das tatsächlich wahr, auch wenn uns die junge Generation immer für dumm verkauft wird oder die letzte Generation oder sonst was, sind sehr, sehr viele Menschen, die sich jetzt schon mit 16 oder 17 Jahren bei uns melden und sagen, darf ich denn schon Gold kaufen? Wie geht denn das? Brauche ich da die Unterschrift meiner Eltern? Ich habe total Interesse an diesen Themen und das begeistert mich, das freut mich und das motiviert mich aus tatsächlich einer meiner Beweggründe. Und deswegen habe ich das auch mit meinem Sohn begonnen mit 6 Jahren, spielerisch, ihm immer wieder im Alltag praktische kleine Tipps zu geben. Er hat zum Beispiel, er findet es natürlich super cool, wenn jemand mit einem Handy in einem Restaurant bezahlen kann, ja. Dann musste ich ihm erstmal erklären, dass da auch gewisse Nachteile dran sind, ja. Weil Kinder sind natürlich sehr technikbegeistert und dieser Bildschirm hat natürlich auch so eine Magie, der einen anzieht. Aber wenn du dann dem Kind ein Stück Gold in die Hand gibst, ich habe meinem Sohn gerade einen Goldnagel mitgebracht, weil ich mich mit dem Andreas Macherei von D-Max, das sind diese Goldgräber in Australien getroffen habe. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie die Augen geglänzt haben, als er dieses Goldnagel da in der Hand hatte, das auch noch was von der Haptik hat. Und dann habe ich ihm erklärt, wie viel Arbeit darin steckt und so. Also die Begeisterung ist dort genauso groß, wenn man es den Kindern richtig beibringt.
Ja, absolut. Gold hat schon was Magisches.
Ja.
Dominik, du hast mir vor unserem Gespräch eine Geschenkbox zukommen lassen. Erstmal vielen Dank dafür.
Gerne.
Und da war dein Buch drin zum digitalen Euro und ein Beiheft mit der Aufschrift Gesetzestexte. Das fand ich sehr spannend. In diesem Beiheft hast du 10 entscheidende Artikel aus dem EU-Entwurf abgedruckt und verständlich aufbereitet. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Was ist dein Gesamtfazit jetzt? Mit welchem Grundkonstrukt haben wir es beim geplanten digitalen Euro wirklich zu tun?
Also du sprichst von diesem kleinen Heftchen. Das haben dann auch einige moniert, dass sie das nicht bekommen haben, wenn sie das Buch bei Amazon bestellt haben. Wir haben das wirklich nur für die Influencer, für unsere Geschäftspartner und engen Freunde, die das auch in dieser Box bekommen haben, abgedruckt, weil ich einfach weiß, wie es ist, wenn du so ein Buch bekommst und es liegt erstmal ein Jahr auf dem Nachttisch, bis du es dann irgendwann mal an Weihnachten anliest. Und aus diesem Grund haben wir versucht, das mal ein bisschen zu hervorzuheben. Und es gibt für mich in diesem Buch mehr als 10 entscheidende Artikel, aber diese 10 Artikel sind so prägnant, weil sie in der Verbindung eine Möglichkeit schaffen, diesen digitalen Euro zum Guten sowie auch zum Schlechten zu verwenden. Und du hast ja gesagt, du siehst nicht alles so kritisch. Ich sehe auch nicht alles so kritisch, wie ich es in diesem Buch schildere. Ich habe aber bewusst die Szenarien ausgemalt, damit sich jeder vorstellen kann, was es damit auf sich hat. Und wenn wir jetzt beispielsweise auf Artikel 7 schauen, die Annahmepflicht, die ja beschreibt, dass der digitale Euro ein gesetzliches Zahlungsmittel wird mit einer verpflichtenden Annahme, erkennen wir schon, dass es ein Konkurrenzprodukt ist zum heutigen Geld, dem Fiat-Geld, wie wir es bisher kennen, das auch das Bargeld beinhaltet. Und damit habe ich schon mal per se ein Problem, denn Bargeld ist für mich einfach ein Stück geprägte Freiheit. Wenn ich jetzt ein Ersatzprodukt zum Bargeld bekommen soll, die Offline-Funktionalität, dann heißt das für mich, dass das eher ein Angriff auf das etablierte Bargeld ist, denn wir sehen ja, was seit Covid passiert, immer mehr Menschen laufen mit diesem Ding hier durch die Gegend, mit dem Handy, halten es an ihre Terminals, bezahlen, denken nicht drüber nach, ob sie jetzt hier Daten hinterlassen, die sie vielleicht später sogar mal in irgendeiner Art und Weise belästigen könnten. Und das war so der erste Einstieg, dass ich gesagt habe, okay, dieser digitale Euro soll also offline verfügbar sein und soll dann auch noch sicher sein. Jeder ITler, jeder Programmierer, jeder Entwickler, auch Blockchain-Entwickler weiß, dass es immer eine Anbindung ans Internet braucht, wenn beide Seiten sicher verifizieren wollen. Und das ist eben beim digitalen Euro ein Stück weit eine Gefahr. Ich sage, er ist nicht sicher, er kann auch gar nicht so sicher wie Bargeld sein, denn der digitale Euro hat natürlich auch durch seine technische Struktur Gefahren. Und dann kann man das Ganze sehr, sehr tief treiben. Also ich habe hier, um mal ein paar Überbegriffe zu nennen, das Thema Artikel 13, dass die Nutzung zum digitalen Euro eingeschränkt werden kann, dass der digitale Euro befristet werden kann. Wir nennen es Ablaufdatum in unserer Überschrift, dass der digitale Euro kein Wertspeicher sein soll. Also sprich, das wird ein Konsumgeld sein, kein Geld, um es sich anzusparen, dass Haltelimits im digitalen Euro hinterlegt sind. Sprich, dass es ein Ablaufdatum, ein Verfallsdatum für dein Geld geben kann, dass er nicht verzinst ist. Sprich, dieses Geld wird dir auch nicht die Möglichkeit geben, es so zu positionieren, dass es sich nicht durch die Inflation immer weiter auffrisst, dass wir eine Programmierbarkeit darin haben, dass nämlich Bedingungen und bedingte Zahlungsvorgänge verknüpft sind und dass er mit der digitalen ID verknüpft werden kann, sanktionierbar ist, dass es Transaktionslimits gibt. All diese Dinge, wenn man sie in einen Topf wirft und jetzt, um zu versuchen, deine Frage zu beantworten, mit welchem Grundkonstrukt haben wir es beim digitalen Euro zu tun? Mit einer, für mich persönlich, aus meiner Wertung heraus, mit einem Machtinstrument, mit einem Konstrukt, das uns Bürger erstmal durchleuchtet und gläsern macht. Ob man es dann zum Guten oder zum Schlechten einsetzt, ist jetzt hier mal komplett dahingestellt. Es sorgt aber vor allem dafür, dass sich unser Bankensystem, unser Finanzsystem, wie wir es heute kennen, grundlegend verändert und dass wir uns abhängig von einer Institution machen, die in der Vergangenheit gezeigt hat, dass es nicht immer nur um das Wohl der Bürger geht, sondern auch um Kontrolle. Das sagte Christine Lagarde, die Chefin der EZB selbst. Und auch Ursula von der Leyen, die Chefin der EU, sprach vor kurzem von einer Savings and Investment Union, dass man private Ersparnisse in Investitionen umwandeln will. Nichts anderes als eine de facto Enteignung. Wenn man diesen Herrschaften jetzt diese Möglichkeiten gibt, dass sie sich sozusagen nicht nur an unserem Geld, sondern auch unserer Freiheit, an unseren persönlichsten Daten bedienen durch die Verbindung mit unserer digitalen ID, da wird da schon was sehr Dystopisches draus. Ich denke mal, hättest du das einem George Orwell 1984 in die Hand gedrückt, dann hätte er da wahrscheinlich nochmal ein paar Scheiben oben drauf gepackt. Ich will es nicht schwarz malen, ich bin kein Feind der Digitalisierung. Ich sage nur, gibst du sie den Falschen in die Hände, haben wir ein Problem.
Das ist richtig. Aber du hast das ja auch in deinem Untertitel zum Buch schon ausgedrückt. Du warnst ja vor dieser massiven Kontrolle, die ich jetzt hier immer wieder rausgehört habe. Ja, auch mit den Worten, die größte Enteignung der Geschichte, ne? Wie die EZB mit dem digitalen Euro deine Zukunft, Ersparnis und Freiheit gefährdet. Also ist das für dich das größte Thema, das Thema Enteignung, das Thema Zugriff auf Vermögenswerte und die Unfreiheit, die in dieser Sache auch drin ist?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, die Unfreiheit ist für mich das größte Thema. Daraus resultiert, dass man durch diese Unfreiheit natürlich viele, viele Dinge machen kann. Also ich spreche bewusst von der Zukunft, den Ersparnissen und der Freiheit in dieser Reihenfolge, weil ich habe es an unsere Kinder gerichtet, an meinen Sohn, ja, damit sie, die haben es ja nun mal in der Hand, entscheiden können, ob sie das in der Zukunft so wollen, dass jeder weiß, was sie tun, wann sie es tun und wie sie es tun. Sie werden es leider nicht anders kennenlernen, ja. Und wenn es um unsere Ersparnisse geht, dann geht es mir natürlich darum, dass die Enteignung, also dass mir jemand was wegnimmt, was ich ehrlich verdient habe, das ist per se was mich stört als freiheitsliebender Mensch. Übergeordnet geht es natürlich um die Freiheit, dass ich dann auch eingegrenzt werden kann durch ein Kontroll- und Machtinstrument wie diesen digitalen Euro. Denn man kann mir ja vorschreiben, wenn ich mich mit den falschen Menschen unterhalte, zu kritisch spreche, dass dieses Geld eben mal für eine Woche nicht mehr funktionsfähig ist. Oder anders gesagt, wie es bei Flavio von Witzleben oder gewissen Landkreisen auch bei der Alternative für Deutschland schon der Fall war, man hat einfach die Konten gekündigt. Das muss man nicht mehr tun. Ja. Man pausiert es halt mal für 3-4 Wochen als kleiner Denkzettel und es wird keiner mehr mitbekommen, weil es kann sich ja auch keiner drüber äußern, sonst ist er der Nächste, dessen Konto mal pausiert wird. Und das ist halt ein Ding, da muss ich wirklich sagen, das sollte jeder wissen. Und wie gesagt, die Rezession zu dem Buch, ich habe auch ein bisschen Sorge gehabt, boah, wie reagieren die Menschen drauf, ja, habe ich es zu bildhaft rübergebracht. Also ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert, die Leute haben wirklich eine phänomenale Resonanz geliefert, auch auf Amazon und so weiter. Ich lese mir das auch jeden Tag durch und ich bin da sehr dankbar, dass ich vielen Menschen die Augen öffnen kann. Es muss ja nicht so krass kommen, aber es ist wie immer so, wenn du deine Vorbereitung getroffen hast, schläfst du ruhiger, kannst so ein Thema auch ein Stück ad acta legen, hast wieder den klaren Fokus auf dein Geschäft, auf die Noble Metal Factory, auf deine Sparpläne, auf was auch immer und musst dir nicht irgendwie Sorgen machen, dass von der anderen Seite ein Angriff kommt, der dir in die linke oder in die rechte Tasche greifen kann.
Ja, also wenn man das Buch liest, dann kann man da schon Angst bekommen. Ich bin da ein bisschen entspannter, muss ich sagen, was da vor uns liegt. Ob das 1:1 umgesetzt wird, steht ja noch in den Sternen. Aber du hast natürlich recht, wenn das so kommt, wie es da steht, dann ist das ein großes Problem für unsere Freiheit und für unsere Zukunft. Ganz klar. Ich will es aber nochmal betonen, der Gesetzestext ist ein Entwurf.
Richtig.
Es ist noch nichts verabschiedet oder habe ich da was verpasst?
Nein, aber dieser Gesetzesentwurf, der ging schon durch zahlreiche Revisionsstufen, verändert sich auch seit Monaten nicht mehr. Einführungsplan war ja offiziell November fortfolgend. Also die EZB hat damit in ihrer Timeline ganz offen auch kommuniziert, dass sozusagen die Pilotphase abgeschlossen ist und dass es jetzt in den Rollout geht. Cipollone, einer der EZB-Chefs, sagte, er rechnet mit der Einführung des digitalen Euro und der Gesetzesentwürfe, die durch das EU-Parlament gehen und abgewunken werden im zweiten Quartal 26. Das Handelsblatt schreibt von 2029. Christine Lagarde bereut es und sagt, das kann doch nicht sein, dass es so lange dauert, dann bin ich gar nicht mehr im Amt. Ich bin der festen Überzeugung, dass es schneller gehen wird als 2029. Hat auch gewisse Gründe, auf die wir gerne noch zu sprechen kommen können. Dennoch sage ich, auch das gehört zur Kommunikationsstrategie, dass man jetzt erstmal ein bisschen Entspannung in dieses ganze Thema reinbringt, dass nicht zu viel Fokus darauf gelenkt wird. Denn je mehr Menschen wissen, was dieser digitale Euro alles kann, desto mehr Menschen sind dem erstmal skeptisch gegenüber. Was ja nicht heißt, dass wir ihn ablehnen müssen. Es kann ja jeder selbst entscheiden, ob er das akzeptiert oder nicht. Ja. In meiner Kette von Zahlungswegen, die ich jetzt habe, brauche ich einfach keinen digitalen Euro. Deswegen habe ich eine sehr ablehnende Haltung.
Okay. Was müsste denn aus deiner Sicht im finalen Gesetz gestrichen werden, damit du sagst, ja, das ist für mich jetzt ein gangbarer Weg. Das ist für mich auch ein Zahlungsmittel, was ich gern einsetze. Was sind denn so die Hauptpunkte, die du raushaben möchtest?
Das beginnt bei der Zentralität. Also ich sage, die Geldschöpfung, wie wir sie heute kennen, funktioniert über die Geschäftsbanken bei den Zentralbanken, aber die Geschäftsbanken sind nun mal die Versorger des Systems und das heißt, ich hänge nicht an einer Bank, sondern ich habe eine breit gestreute Auswahl. Also ich möchte nicht von einer Bank abhängig sein, denn wenn die mich aus dem System schmeißt, dann bin ich nobody. Und das ist für mich schon mal die oberste Instanz. Und damit ist eigentlich dieser gesamte Gesetzesentwurf für die Mülltonne, weil alles, was danach kommt, basiert ja darauf. Aber nehmen wir mal an, das wäre nicht in der Hoheit der Zentralbanken. Dann ist natürlich der nächste Schritt, und das ist auch schon einer der wichtigsten Schritte, dass es neben dem digitalen Euro mit der Annahmepflicht auch eine Annahmepflicht fürs Bargeld geben muss. Ich habe beispielsweise bei meinem Bäcker am Sonntag erlebt, ich komme mit einem 100-Euro-Schein statt mit einem 50-Euro rein, weil ich nichts Kleineres dabei hatte. Dann lehnen die den ab und nehmen das nicht mehr an. Und es ist ein gesetzliches Zahlungsmittel. Also warum nimmt der Bäcker dieses Geld nicht an? Ich habe Verständnis, dass deren Versorgungsketten und die Logistik für Bargeld Geld kostet. Aber dann könnte er auch in Zukunft, wird er aber nicht machen, den digitalen Euro ablehnen. Das heißt, der digitale Euro verdrängt nach und nach das Bargeld, was nicht heißen muss, dass es was Schlechtes ist, wenn es die Menschen akzeptieren. Für mich ist es eben nur ein Sorgenpunkt. Was ich auf jeden Fall streichen würde aus dem Gesetzesentwurf, sind zwei Dinge. Zum einen, dass er unverzinst ist. Ja, was will ich mit Geld, das nicht verzinst ist? Also ich sag mal, wenn ich keine Chance mehr habe, Zinsen auf mein Geld zu bekommen, dann flüchte ich ja zwangsläufig aus diesem Fiat-Geld, wenn ich verstanden habe, was Sache ist. Und was ich, meine größte Sorge ist ehrlicherweise Artikel 24, die Programmierbarkeit. Dort heißt es nämlich ursprünglich, dass er nicht programmierbar ist. Im weiteren Absatz heißt es aber, dass bedingte Zahlungsvorgänge im digitalen Euro gewährleistet werden können. Und bedingte Zahlungsvorgänge sind nichts anderes, als dass man dem Geld eine Funktion geben kann. Beispielsweise Ronny Wagner darf nur Geld an Edelmetallhändler überweisen, aber nicht an Kettner Edelmetalle. Ja? Und das würde ich gerne raus haben mit der Verbindung, dass es nicht über eine zentrale Instanz geht. Und dann können wir gerne weiterreden, aber das wird halt nicht passieren.
Ja, also auch wenn ich jetzt nicht ganz so kritisch bin, was das Thema digitaler Euro anbetrifft, heißt das ja nicht, dass ich nicht wachsam bin, ne? Und mich auch nicht auf verschiedene Szenarien vorbereite, die von dir gerade beschriebene zentralisierte Währung mit sich bringen könnte. In deinem Buch gibst du ja auch praktische Hinweise, etwa wie man sich zum Beispiel auf eine Zweckbindung des Geldes vorbereitet oder was man tut, wenn das Bargeld tatsächlich verschwinden sollte. Vieles davon habe ich persönlich bereits umgesetzt und würde auch jedem empfehlen, zum Beispiel mehrere Konten bei verschiedenen Banken zu nutzen oder ein Netzwerk aufzubauen, in dem man tauschen kann oder im Zweifel auch mit Gold handeln kann. Das soll ja auch gut funktionieren. Was sind denn so für dich die drei wichtigsten, grundlegendsten Maßnahmen, die du ergreifen würdest?
Also es beginnt schon mal dabei, dass ich erstmal verstehen muss, was ist der digitale Euro? Ich würde mich also mit dem Thema beschäftigen und mir die Frage stellen, ist es für mich eine Gefahr oder nicht? oder ein Risiko. Mhm. Ja, wenn ich das nicht als Risiko erwäge, muss ich ja nichts tun. Aber fangen wir mal an und gehen wir mal auf die drei Punkte ein. Wenn ich für mich erkenne, dass es ein Risiko ist, dass ich es ähnlich sehe, dann würde ich zumindest mal damit beginnen, auf Sachwerte zu setzen. Es muss nicht nur Gold und Silber sein. Es können durchaus auch Sachwerte sein, die eben Immobilien oder von mir aus können wir auch über Aktien sprechen. Ja, die sollten aber erstmal mobil sein. Und dann sind wir bei einer Immobilie natürlich schon an einem Problempunkt. Bei einer Immobilie, wie es der Name schon sagt, ist nicht mobil. Ray Dalio sagte vor kurzem, es ist wichtig, dass, und das sehe ich 100% genauso, es ist wichtiger, sein Vermögen mobil zu haben, ja, und liquide zu haben, als das Vermögen zu maximieren. Ja. In diesen Zeiten bewegen wir uns eben. Also das heißt, ich würde mich damit beschäftigen, welche Vermögenswerte liegen mir, die liquide, möglichst liquide und mobil sind, die ich eben auch, wenn ich die Europäische Union aus gewissen Gründen verlassen möchte, mit mir transportieren kann. Da gibt es eine große Auswahl, brauchen wir jetzt nicht alles diskutieren, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass Gold und Silber dem System trotzen, aber in einem totalitären System gab es auch in der Geschichte immer wieder Enteignungsszenarien. Das können wir leider auch nicht komplett verschweigen, muss man auch drauf zu sprechen kommen. Das heißt, die Züge eines Systems, das versucht, Stück weit die Bürger immer weiter dahingehend in die finanzielle Enge zu treiben, indem man Steuern erhöht, indem man über Vermögenssteuern spricht, indem man beispielsweise Grenzen um die EU herumzieht oder auch um Deutschland wie eine Wegzugs- oder Entstrickungssteuer, früher Reichsfluchtsteuer genannt, sind natürlich ein ernstzunehmendes Risiko. Deswegen brauche ich trotzdem Vermögenswerte wie Gold und Silber, die nah an mir dran sind. So, damit haben wir mal Punkt 1 abgehakt. Der zweite Punkt, neben dem Investieren, ist es auch mir Option zu erarbeiten, wo ich nicht abhängig von einem System bin. Also ich muss mich finanziell bilden, ich muss mich aber auch dahingehend weiterbilden, dass ich ein Stück weit standortunabhängig werde. Diesen Podcast, den du da drehst oder den wir mit unseren Videos auch regelmäßig drehen, den kann ich auf der ganzen Welt drehen. Also das heißt, ich habe eine gewisse Unabhängigkeit für mein Business geschaffen und auch das ist meiner Meinung nach einer der essentiellen Punkte, dass wir heute schauen müssen, dass wir uns nicht von dieser Art und Weise, wie das Geldsystem, das Finanzsystem sich verändert, an einen Standort binden. Also die Standortunabhängigkeit wäre der zweite wichtige Tipp. Und beim dritten Punkt, da kann jeder für sich selbst erwägen, schlafe ich besser damit, wenn ich Vorbereitungen schaffe, also wenn ich mich wirklich auf den Worst Case vorbereite, oder habe ich für mich bereits dadurch die Vorteile geschaffen, dass ich in einem Netzwerk bin von Menschen, die mir auch in so einem Notfall über die Durststrecke hinweg helfen. Was meine ich konkret? Es gibt ja dieses Phänomen der sogenannten Prepper, ja. Das heißt, das sind diejenigen, die sagen, ich bereite mich auf alles vor. Ich packe meinen Notfallkeller, meinen Vorratskeller bis oben hin unter die Decke voll. Früher war das eine ganz normale Familie, die einen Vorratskeller hatte mit jeglichen Konservendosen, ja. Und, die sich sozusagen in diesem Modus verhalten haben, dass sie sich nicht für jede Lebensmittel und für jede Mahlzeit in den Supermarkt bewegen mussten. Das heißt, eine gewisse Vorbereitung, auch was das Thema Liquidität oder aber auch persönliche Lebensmittel und so weiter angeht, würde ich immer schaffen, grundlegend schaffen, wenn ich mich dazu entscheide, dass ich den Standort nicht wechseln werde, wenn mir die politischen Verhältnisse hier zu eng werden. Das sind jetzt mal so drei Einsteigertipps. Ich habe in dem Buch ja versucht, das Ganze wirklich breit zu streuen. Also ich habe auch ganz, ganz bewusst verschiedene Währungen, verschiedene Bankkonten, verschiedene Rechtsformen. Du kannst natürlich, wenn du jetzt ein Vermögen hast, das im siebenstelligen Bereich liegt, sagen wir mal 2-3 Millionen Euro aufwärts, über Stiftungskonstrukte nachdenken, indem du eben dein Vermögen nicht mehr bei dir behältst, sondern es eben in die Stiftung einbringst, womit es dir eben nicht mehr gehört. Und dann kannst du auch abwägen, ob du jetzt in Deutschland, in Liechtenstein oder vielleicht auch in anderen Rechtsräumen agierst. Aber das ist eben für die breite Masse nicht zugänglich. Ich glaube, mit den ersten drei Tipps hat jeder ein bisschen was er mitnehmen kann. Und ich denke, damit fährt man auf keinen Fall schlecht. Wenn selbst schon Angela Merkel den Menschen rät, sich etwas vorzubereiten für schlechtere Zeiten, dann tue ich das natürlich gerne auch und schließe mich ihrem Ratschlag an.
Okay, unterschreibe ich, bin ich dabei, sehe ich genauso. Digitalisierung gehört aber dennoch in unsere heutige Zeit. Ja, unsere Welt ist technisch geworden und ich halte persönlich nichts davon, diese Entwicklung pauschal als Bedrohung anzusehen. Ja. Auch ein digitaler Euro könnte ja theoretisch mehr Freiheit schaffen. Ne? Man kann das ja auch in die andere Richtung denken. Wenn wir jederzeit zum Beispiel überall direkt miteinander handeln können, ohne irgendwelche Banken, Wartezeiten oder nationale Grenzen dazu zu haben. Wichtig ist eben nur, dass es nicht zentral gesteuert ist und den Punkt hast du ja vorhin auch gemacht und mit dieser zentralen Steuerung geht ja auch das Thema Missbrauch einher. Wo verläuft für dich, Dominik, die Linie zwischen sinnvoller Vorsicht und übertriebener Angst?
Also die beginnt darin, dass ich mich blind auf eine weitere dritte Person verlasse. Also ich möchte für mich die Kontrolle über mein Leben in meinen Händen halten. Und wenn ich diese Verantwortung und diese Kontrolle abgebe, dann ist für mich dort die Linie zu ziehen. Ronny, als Beispiel, Wir alle wissen, wie hoch die Gefahr von Hackerangriffen und von Cyberattacken heute ist. Davor warnt ja die EU selbst ständig. Ja?
Ja.
Wenn unser Geldsystem dahingehend zentralisiert ist, dass es nur noch in einer Instanz liegt und diese sich auch natürlich von außen nicht unangreifbar machen kann, dann geben wir genau diese Verantwortung weg. Und ich denke, da beginnt für mich die Linie zwischen sinnvoller Vorsicht und übertriebener Angst. Immer dann, wenn ich die Kontrolle an jemand anderen abgebe und mich auf jemand anderen verlassen muss, dort beginnt die Linie. Und ich denke, das muss jeder für sich selbst ausmachen, wie weit er da das Vertrauen an jemand anderen abgibt und vor allem an wen er es abgibt. Aber ich würde es jetzt nicht an Menschen abgeben, denen ich per se nicht vertraue. Und da würde ich meine Linie ziehen.
Okay, also du glaubst, dass ein dezentraler Aufbau an diesem ganzen Konstrukt etwas verändern würde?
Definitiv, ja. Und du hast in der vorigen Frage auch etwas eingebracht, wo du sagtest, dass der digitale Euro theoretisch mehr Freiheit schaffen kann, ja, wenn wir jederzeit und überall direkt miteinander handeln können. Davon bin ich ein riesiger Freund. Das wird aber nicht über eine zentrale Instanz funktionieren oder zumindest nicht langfristig über eine zentrale Instanz funktionieren, weil wir ja auch schon hier wieder einen Währungswettbewerb haben. Ja, also wenn wir sowas machen wollen, dann müssten diese Systeme alle vereinheitlicht werden, aber dann wären wir eher in einem planwirtschaftlichen Szenario, was wiederum dem Ganzen entgegensteht.
Ich will mal einen Gedanken einbringen, der mir persönlich sehr gut gefallen würde. Theoretisch ist es ja möglich, den digitalen Euro auch goldgedeckt einzuführen. Ich glaube, mit dem Gedanken könntest du auch schwanger gehen, oder?
Also ich könnte mir vorstellen, eine Kryptowährung goldgedeckt, die aber dahingehend dezentral ist, dass sie eben, also sagen wir mal, ein goldgedeckter Bitcoin, ja, da könnten wir reden. Aber eine Zentralbankwährung Gold zu decken, also es gibt ja diese Versuche, also USDT, ja. Tether macht das Ganze ja, ja. Die haben jetzt im dritten Quartal mehr Gold als alle Zentralbanken der Welt gekauft, haben jetzt über 109 Tonnen Gold, aber es ist halt ein Stablecoin. Das heißt, die binden ihre Währung an den Dollar, decken sie dann mit Gold. Ist zwar ein interessanter Gedanke, ist keine Volldeckung, ist jetzt ein Devisenstandard, aber immerhin mal ein guter erster Schritt dahin, wieder Vertrauen in eine Währung reinzubringen.
Die EU bietet ja auch die Möglichkeiten, sich einzubringen in dieses ganze Thema über Have Your Say, über direkte Rückmeldungen an Abgeordnete, über Petitionen und sogar über die Zentralbanken. Und weil dieser Gesetzgebungsprozess zum digitalen Euro ja noch offiziell bis 2026 läuft, kann ja der Bürgerinput aktuell noch etwas bewegen, so zumindest in der Theorie.
Ja.
Wie wirksam sind denn solche Beteiligungsformate deiner Meinung nach? Hältst du sie für sinnvoll oder sind sie für dich kompletter Schwachsinn?
Ja, wenn die Politik was verändern würde, dann gibt es auch dieses schöne Zitat.
mit den Wahlen, du meinst das mit den Wahlen, ja.
Ja, das kann man ja auch auf die Politik runterbrechen, wobei die Politik schon einen Einfluss auf unser Leben hat. Nein, ich halte es für absolut wichtig, dass die Bürger sich auch durch Petitionen oder beispielsweise durch das Publikmachen dieser Themen einsetzen, weil ansonsten könnten wir ja resignieren und sagen, wir sind diejenigen, die den Gebietern folgen müssen. Und so ist es nun mal in dieser Welt nicht, sondern das Souverän ist eigentlich in der Mehrzahl und die Regierenden müssen sich an der Meinung des Souveräns ausrichten. Das hat sich leider in den letzten Jahren in vielen Ländern der Europäischen Union, aber auch rund um den Globus massiv verändert. Jeder Bürger, der hier Kritik üben will, der sollte das auch tun. Ich habe es jetzt mit meinem Buch versucht, auf eine Art breite Petition runterzubrechen. Es gibt zahlreiche Petitionen gegen den digitalen Euro. Ich habe sie alle unterschrieben. Aber wir müssen natürlich auch einer Realität ins Gesicht sehen. Die EZB und die EU sind sich beide sehr einig, genau wie alle Finanzminister. Und das nur nicht nur in der EU, sondern rund um den Globus. Alle Zentralbanken sind sich einig, dass es bei der Einführung von digitalen Zentralbankgeld oder respektive alternativen Stablecoins, wie es in den USA versucht wird, in ein weiteres oder in eine weitere Evolutionsstufe, wie sie nennen, des Geldsystems hineinbewegen. Und ich glaube eben, dass dieses Geld nicht zum Vorteil der Menschen ist. Ich glaube, es ist zum Nachteil der Menschen. Sie sollten es trotzdem tun. Sie sollten darauf aufmerksam machen. Denn ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt eine Bundesbankstudie, ganz kurz. Und dort haben über 51% der Menschen gesagt, sie wissen noch nicht mal, was der digitale Euro ist. Ja. Da wurde aber nicht nach dem digitalen Euro gefragt, sondern nach CBDC. So, und in dieser Studie waren ein Drittel der Menschen noch verhalten, akzeptiere ich das Ganze oder wäre ich eher dagegen? Und nur ein ganz kleiner Kern, also etwa 20 oder ich glaube es waren 22% in dem Fall, haben sich wirklich dagegen gestellt. Was heißt das? Das heißt nicht, dass nicht alle davon wissen, was der digitale Euro ist, aber ich glaube, es fehlen einfach noch viele Informationen, wesentliche Informationen bei den Menschen. Und wer da Bedenken hat, der soll sie bitte publik machen.
Ja, Dominik, wir haben in unserem Gespräch jetzt versucht, mal so diese Linie zwischen Wachsamkeit, Angst und echter Chance so ein bisschen auszuloten. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Erstmal vielen Dank für deinen tollen Input. Man merkt, du bist bei diesem Thema voll dabei. Du bist absolut im Thema. Das waren für mich jetzt nochmal spannende Perspektiven, die du mir da gegeben hast und ich hoffe auch unseren Zuhörern. Dein Buch und deinen YouTube-Kanal verlinke ich auf alle Fälle mal in der Folgenbeschreibung hier unter diesem Podcast.
Danke.
Ich denke, besonders gut passt jetzt als Abschluss dieser Folge das Vorwort deines Buches an deinen 6-jährigen Sohn Louis, in dem du 2 mögliche Versionen der Zukunft zeichnest. Eine eher düstere und eine hoffnungsvolle.
Ja.
Hast du Lust, uns diesen Teil vorzulesen?
Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich möchte mich auch mal bedanken für dieses Format. Ich finde es sehr, sehr spannend und ich finde es auch wichtig, dass wir nicht alle der gleichen Meinung sind. Wo geht's dann sonst mit der Diskussionskultur hin und mit unserer Debatte? Aber es gibt durchaus Chancen für die Zukunft mit der Digitalisierung. Das will ich vielleicht noch kurz loswerden, auch wenn es heute etwas zu kurz kam. Ja.
Ah, nein, das hast du trotzdem durchblicken lassen. Alles okay. Gut.
Ich beginne. Ja, also das Vorwort an meinen Sohn Louis. Im schlimmsten Fall schlägst du dieses Buch in 10 Jahren auf, Louis, freust dich zwar über unsere gemeinsame Geschichte darin, bist aber auch unendlich traurig, dass dieses Buch nicht verhindern konnte, wovor es die Menschen warnt. Dass alle Albträume darin nun deine Wirklichkeit sind. Du lebst dann in einer Welt, in der nur wenige dieses Buch überhaupt noch besitzen. Sie haben es aufbewahrt und gehütet wie ihren Augapfel, der längst überall erfasst ist, in jeder Datenbank, wie alles, was die Menschen besitzen, was sie kaufen oder was sie verkaufen. Niemand traut sich mehr, dieses Buch antiquarisch zu erwerben. Denn egal, wo sie hingehen, der Kauf würde registriert und somit ihr Interesse für einen alten Feind des Systems dokumentiert. Das gäbe schlimme Einträge in ihrer makellosen digitalen Identität, die dazu führen könnte, dass ihr Konto gesperrt wird oder der sich Sicherheitsmann am Flughafen sie bei der nächsten Reise aus der Warteschlange zieht, falls sie überhaupt noch genug CO2-Kontingent haben, um kurz in die Ferien fliegen zu dürfen. Du bist immer noch einzigartig, Louis, ein Individuum, aber zugleich Teil eines perfekt vernetzten Gewebes aus Daten, Zuordnungen und Restriktionen, aus dem es keinen Kommen mehr gibt. Einerseits bist du noch Louis, der Mensch. Andererseits bist du bloß ein Rädchen in der Maschine, ein Datensatz in der Matrix. Aber wer weiß schon, vielleicht ist dieser schlimmste Fall nicht eingetreten. Vielleicht konnte ich verhindern, dass meine Albträume wahr werden. Vielleicht hat dieses Buch und die Kampagne drumherum ihren Teil dazu beigetragen, dass du in einer Welt lebst, die sogar besser geworden ist. Eine Welt freier als meine Gegenwart im Spätsommer 2025, während ich dieses Vorwort verfasse. Kleiner Side-Fact auf den Malediven. Womöglich haben die Menschen sich erfolgreich aufgelehnt und eine Gesellschaft erschaffen, in der nicht eine kleine Kaste der wenigen mit ihrem Geld, ihren Netzwerken und ihrer Technologie das Leben der vielen zum dauerhaften Freiluftgefängnis macht. Womöglich nutzen die vielen in freier Kooperation die Möglichkeit für ein besseres Leben. In dieser Zukunft musst du unser Buch nicht verstecken, ganz im Gegenteil. In dieser Zukunft kommen Menschen ganz offen auf dich zu und sprechen dich auf deine Familie an. So wie hier bei mir derzeit noch der benachbarte Tischler, der wie 90% der Handwerker, Landwirte oder kleinen Kaufleute auf unserer Seite steht. Menschen, die völlig angstfrei ihre Verkaufsräume zur Verfügung stellen, damit wir dort Veranstaltungen für Menschen aus der Gegend organisieren, auf denen ich statt 50.000 Menschen bei einem Webinar nur 30 oder 40 Leute persönlich erzähle, was gerade auf dem Spiel steht. Ein unendlich wertvolles Nur. In dieser Zukunft sind alle Menschen wirklich ihres eigenen Glückes Schmied. Louis, ich hoffe so sehr, du liest dieses Buch in einer Zukunft, in der wir gewonnen haben. Wir, die Menschen, die nichts weiter wollen, als in Freiheit leben, unabhängig handeln und aus eigener Kraft gut für ihre Familie sorgen. Deswegen, Louis, gibt es dieses Buch, In Liebe, dein Vater. Ich muss sagen, ich krieg selbst Gänsehaut, wenn ich es lese, weil ich es wirklich aus einer sehr emotionalen Situation heraus geschrieben habe, wo es vorher mit ihm da tiefe Gespräche drüber gab. Und ich hoffe, das hat die Menschen etwas berührt.
Toll, vielen Dank, Dominik. Also wer Interesse hat an dem Buch, unbedingt zuschlagen. Jetzt vor Weihnachten ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, dass das Buch unter dem Weihnachtsbaum landet. Dominik, vielen Dank für das Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, dein Terminplan ist sehr eng getaktet. Danke für alles und wir bleiben in Kontakt und hören voneinander. Mach's gut.
Mein Dank geht an dich und dein Team und an deine Zuhörer. Danke.